Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Was fängt ein Baum eigentlich mit seiner Zeit an? Wie verbringt er den Tag? Ein Forscher der Uni Trier hat Bäume verkabelt, um sie näher zu erforschen. Die Daten werden im 10-Minuten-Takt auf den Rechner geschickt. Es geht vor allem darum zu erfahren, aus welcher Bodentiefe sie noch Wasser aufnehmen können. Hintergrund dieser und anderer Experimente ist die Klimaerwärmung. Welche Bäume werden auch in Zukunft bei uns noch gedeihen und wie entwickeln sich die Lebensverhältnisse? Ort des Geschehens ist ein Wald in der Nähe von Mainz. Übrigens in einer der trockensten Regionen Deutschlands. Anke Petermann war für uns dort.
Bis vor 6 Jahren galt dieser Teil des Lennebergwalds im Mainzer Norden als gesunder Laubmischwald. Doch seit der ersten Dürre 2018 mehren sich abgestorbene Äste und lichte Kronen. Vor allem bei der Buche als wichtigster und der Eiche als zweitwichtigster Baumart. Wegen Astbruchgefahr wurde das Waldstück für die Öffentlichkeit gesperrt. Matthias Arendt, Geobotaniker der Uni Trier, mustert das inzwischen sehr lückenhafte Blätterdach.
Wir sehen sehr viele tote Rotbuchen nach den extremen Dürrejahren. Teilweise sehen wir auch geschädigte Eichen. Wir sehen aber kaum geschädigte, beigemischte Baumarten wie die Linde, die Kirsche und die Esche. Und unsere Hoffnung ist, dass diese Baumarten möglicherweise interessant sind für eine klimagerechte, stabile Forstwirtschaft in der Zukunft. Und das wollen wir herausfinden, indem wir messen, wie diese Bäume auf sommerliche Trockenheit reagieren.
Erkenntnisse von bundesweiter Tragweite. Denn wenn Buche und Eiche hier im äußerst trockenen Norden von Mainz versagen, dürften sie mit fortschreitendem Klimawandel auch andernorts in deutschen Wäldern absterben. Und wenn Linde, Esche, Wildkirsche und Spitzahorn hier klarkommen, dürften sie als Ersatzbäume nachgepflanzt auch anderswo langfristig überleben. Wichtig, so Katrin Eder, Umwelt- und Forstministerin von Rheinland-Pfalz, um die Ökofunktion des Waldes zu sichern.
Liefert uns natürlich auch das Holz, was wir für die sogenannte Bauwende brauchen, also den Klimaschutz auch im Gebäudesektor. Wir haben ja auch noch den Sektor, der das CO2 speichern soll. Und wir stellen schon fest, dass der Wald diese Funktion auch in den letzten Jahren zunehmend verliert aufgrund seiner Schädigung.
Der gesund wirkende Spitzahorn im Lennebergwald könnte eine der Zukunftsbaumarten sein, die langfristig als CO2-Speicher taugen.
Jetzt können Sie da reinschauen.
Matthias Arendt entfernt eine Plastikschutzkappe vom Stamm. Darunter
2 Nadeln.
2 Zentimeter tief ins äußere Splintholz gebohrt, also in die Holzschicht, die das Wasser von der Wurzel hoch zur Krone transportiert. An den Nadeln Kabel, die über ein Modem Daten an die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in der Pfalz liefern.
Das sind sogenannte Saftflusssensoren, die man eigentlich überall in der Forschung einsetzt, um zu verstehen, wie Bäume und größere Pflanzen Wasser transportieren.
Doch dass auf dieser jüngsten von 30 rheinland-pfälzischen Dauerbeobachtungsflächen je 10 Exemplare von 6 Baumarten im 10-Minuten-Takt Daten liefern, ermöglicht der Forschung, besonders intensiv zu verfolgen.
Wie und wo der Baum aus dem Boden Wasser aufnimmt, das heißt also, ist der Baum in der Lage, aus dem oberen Boden nur Wasser aufzunehmen oder sogar aus den tieferen Bodenschichten, wo wir ja mehr Feuchtigkeit haben im Sommer? Dann wollen wir herausfinden, wie sie mit diesem Wasser haushalten. Das heißt, wie viel Wasser sie über die Krone wieder abgeben oder ob sie diesen Wasserverbrauch einschränken, um mit dem Wasser zu sparen. Es gibt Baumarten, die können das besser, andere Baumarten können das schlechter.
Anderswo wachsende Fichten sterben schlagartig am Versagen des Wasserhaushalts im leitenden Gewebe, sagt der Pflanzenökologe von der Uni Trier. Und mit Blick auf die Laubbäume, die Arendts Team in Mainz untersucht.
Da wissen wir nicht, ob dieser Absterbeprozess so schlagartig erfolgt oder ob diese Baumarten in der Lage sind, diesen Schädigungs- und Absterbeprozess zu verlangsamen und sich auch wieder zu erholen, möglicherweise nach solchen extremen Situationen. Und darum sind wir hier im Lennebergwald, um das herauszufinden.
3 Jahre lang werden die Bäume hier vermessen und unter anderem auch beobachtet, wie belastet sie durch Schadstoffe in der Luft und im Boden sind. Die Naturverjüngung, das zeigen jedenfalls die vielen jungen Buchen, die nachwachsen, funktioniert auch in einem Wald mit Trockenschäden. Martin Greve leitet das Umweltmonitoring bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft und verweist auf die Kooperation mit Frankfurter Forschern.
Wir hatten jetzt eine Untersuchung zusammen mit dem Senckenberg-Institut, die den Altbestand, die Mittelalten und die ganz Jungen beprobt haben und geschaut haben, ändert sich da schon was in der genetischen Zusammensetzung. Zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht. Die übrig bleiben, sind vielleicht schon eher die Spezialisten, wenn es um Trockenheit geht.
Möglicherweise allerdings werden diese wassersparsamen Spezialisten nicht mehr so hoch wachsen. Ob und wie das ihre Luft Filterfunktion beeinträchtigt, auch das ein Gegenstand der Dauerbeobachtung von Waldflächen in Rheinland-Pfalz.